Genau, wir starten heute in eine neue Predigtserie, in die erste Predigtserie dieses Jahres. Und ich möchte starten mit einer Textlesung. Ich lese vor. Aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Ich bete noch zum Anfang, himmlischer Vater. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für, dass wir es nachlesen dürfen, Jesus, was du gesprochen hast zu deinen Jüngern. Und ich bete jetzt für die Zeit in deinem Wort. Ich bete dafür, dass du unser Herz, unsere Seele zur Ruhe kommen lässt. Dass den Lärm und die Stimmen und die Geräusche aus der Woche, dass wir sie ablegen dürfen und wir unseren Verstand schärfen dürfen auf deine Worte. Amen. Wir sind nur einer von vielen. Du bist eine Person. Wir haben ungefähr 8,3 Milliarden Menschen lebend auf dieser Erde. Und jetzt hat jeder von uns hat sein Leben, oder? Jeder von uns hat seine Rechnung zu bezahlen. Jeder von uns hat seinen Job, den er hat, ne? Die einen machen Karriere, ja? Die anderen sind vielleicht Athleten, sportliche Karriere. Ne? Gerade in der Zeit der Olympia hat man gesehen, dort sind Menschen, die investieren und die trainieren, um dort was zu leisten auch. Jeder von uns hat seine Beziehung, hat seine Familie und jeder von uns hat sich selber auch, ne? In seinem Sein, wie er ist. Das, was er gelernt hat, die Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben mit Menschen und deinen Weg, den du noch gehst auch, ne? In Zukunft. Oder jetzt, morgen, aber auch in den nächsten Jahren. Du hast dein Leben. Und es fühlt sich so groß an, das ist auch wichtig. Unser Leben ist uns ja auch wichtig, aber trotzdem, in der großen Perspektive gesehen, mit 8,3 Milliarden Individuen leben auf dieser Welt, auf dieser Erde, fühlt man sich gar nicht mehr so groß, oder? Bei 100.000, ca. 100.000 Einwohnern in Siegen, auf einmal wird das Leben, was für einen so groß und so wichtig ist, irgendwie ganz klein und irgendwie auch nichtig und irgendwie auch, jeder von uns hat Bedürfnisse, jeder von uns hat auch was auf dem Herzen auch, ne? Wofür er sich einsetzen möchte auch, ja, was er voranbringen möchte. Ja, jeder von uns hat irgendwie Dinge auch, wo er sagen wird, dafür gehe ich auf die Straße, das ist mir wichtig auch. Und wenn wir das dann irgendwie so in dem Großen sehen, bei 8,3 Milliarden, fühlt sich das sehr schnell frustrierend an, oder? Wo man merkt, ich als kleiner Gerrit, kann ich da überhaupt irgendwas verändern? Und mein Leben ist ja so voll und so wichtig auch, ne? Und jeder von euch hat mindestens mal genauso ein wichtiges Leben wie ich auch und so ein volles Leben und ein gutes Leben auch und mit Herausforderungen und trotzdem mit Freude auch. Und trotzdem ist man so klein auch, ne? In Dingen, die man irgendwie verändern möchte, Dinge, die man anpacken möchte. Und das finde ich so spannend bei Kinder Gottes. Das ist das Schöne am Reich Gottes und seinen Kindern. Wenn er sie ruft, können sie vieles bewirken. Wenn er seine Kinder ruft, können sie sehr vieles verändern. Auf dieser Welt, in Deutschland, aber auch hier in Siegen. Ein Gott, der auf dem Herzen, oder andere Menschen auch, den auf dem Herzen haben, dass, ja, wie, dass Siegen zu einer Stadt wird, wo die bekannt dafür ist, dass dort Menschen leben, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Dieses Anliegen irgendwie auch so, die Botschaft vom Kreuz und das Reich Gottes irgendwie zu proklamieren und einzuladen auch, ne? Man ist nicht der einzige Einzelne unter 8,3 Milliarden, sondern man ist einer von vielen gerufenen Kinder Gottes in seinem Reich auch, dass es sichtbar wird. Und jeden Sonntag wird in der evangelischen Landeskirche zum Beispiel das Vaterunser gebetet. Jeden Sonntag. Und eine Passage dort ist, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Kein Reich, das dieser Welt auch nur annähernd ist oder was wir kennen, sondern ein himmlisches Reich wird sichtbar. Und Gott möchte dieses Reich bauen, diese Bewegung nicht alleine, sondern er möchte es mit dir tun, mit uns, mit seiner Ekklesia. Darüber soll es die nächsten Wochen gehen, auch über Ekklesia. Was bedeutet Ekklesia? Was ist das? Was hat das mit dir zu tun und mit mir zu tun, mit uns als Kirche für Siegen auch? Und da wollen wir reinschauen, um wirklich diesen Auftrag auch zu sehen von Ekklesia und seinem gerufenen Volk. Und vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, Ekklesia. Ich glaube, im christlichen Kontext hat man das schon mal gehört, aber in einem nicht-christlichen Kontext hat man das nicht gehört. Ja, also Ekklesia, eine kurze Wortbeschreibung dazu ist, es kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich, Ekklesia, das Wort an sich, bedeutet eigentlich nur Versammlung. Also keine Menschen, kein Ort, kein Gebäude. Ekklesia ist nur die Versammlung. Das heißt quasi, was heute Morgen hier passiert, ist Ekklesia, eine Versammlung von Menschen. Nicht nur einfach von Menschen, sondern es war, sagen wir das Wort Eck, darauf wird das zusammengesetzt, ist heraus, also sie werden herausgerufen, sagt man auch, die Herausgerufenen. Und Klesis ist dann quasi das, die Berufung, aber auch die Einladung. Und früher war das so, in der Stadt gab es öfters mal eine Ekklesia, eine Versammlung, dann hat in der Stadt, hat man quasi gesagt, okay, ihr alle, die das Bürgerrecht habt hier in dieser Stadt, also alle, ja, sie, heutzutage geht das schwierig, aber alle Leute, die, ja doch, bei Wahlen oder sowas ja schon, alle Leute, die in Siegen gemeldet sind, die kommen jetzt hierher für eine Ekklesia, für eine Versammlung. Das heißt, dann sind dort in den Städten alle Leute, die dort das Bürgerrecht haben, sind dann, haben sich versammelt, wo auch immer. Stadthalle hatten die, glaube ich, noch nicht, aber dort an einen Ort versammelt, um dann Dinge zu besprechen, die diese Stadt betreffen. Ja, sollen wir den Spielplatz ausbauen? Keine Ahnung. Aber es war eine Versammlung, die explizit für Leute war, die das Bürgerrecht hatten in dieser Stadt. Und das war eine Ekklesia, das war eine Versammlung dort. Und im Neuen Testament wird dieses Wort übersetzt. In der deutschen Bibel wird es übersetzt mit Gemeinde. Im Englischen wird es übersetzt mit Church. Church bedeutet Kirche auf Englisch, falls du das noch nicht wusstest. Und ich finde, gerade als ich mich mit diesem Thema so beschäftigt habe und auch so geschaut habe, ich finde, beide Worte passen nicht zu Ekklesia. Beide Worte sagen nicht das aus, wir sind gebrandmarkt, also wir sind geprägt von gewissen Worten einfach. Ne? Also Gemeinde, da haben wir direkt was im Kopf. Wenn ich mit meinen nicht-christlichen Freunden über Gemeinde rede, dann sagt er, hier der Gemeindearbeiter, hier der Klaus oder was, der hier immer die Hecke schneidet. Nee, das hat nichts mit der Ortsgemeinde zu tun, sondern die Kirchengemeinde. Also, aber auch wenn wir Kirche hören, haben wir auch schon was im Kopf, oder? Hier im Siegerland, anders wie, ich komme aus der Nähe von Mainz, da ist noch was anderes, wenn man Kirche sagt, wir haben schon unser Bild im Kopf. Und da ist, was ist so das richtige Wort für Ekklesia, für diese Versammlung zu tun? Weil beides spricht, also Ekklesia möchte eigentlich auf etwas hinaussprechen, was es im Alten Testament schon gab. Ja, und zwar geht es, weltweit gesprochen, im NT ging es dann um die Christen, um die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die europaweit ja dann auch vertreten war. Es gab die Gemeinde in Rom, in Korinth, in Ephesus. Und im Alten Testament gab es nicht die Gemeinde in Rom, Korinth, in Ephesus, sondern es gab das Volk Israel. Und das kann man damit auch mit diesem alttestamentlichen Bild dann von Israel und Gottes Volk vergleichen. Und das ist gerade eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, um darüber zu sprechen, über Israel. Und wenn ich jetzt hier auch weiter über Israel spreche, möchte ich sagen, dass dort eine Unterscheidung zwischen Volk und Staat gibt. Ja, es gibt Gottes Volk und das ist das Volk Israel. Und es gibt den Staat Israel. Ja. Nicht alle Leute, die im Staat Israel leben, sind Juden. Ja, und nicht alle, die zum Volk Israel gehören, wohnen in Israel. Das heißt, wenn ich hier von Israel spreche, spreche ich von dem Volk Israel, dem alttestamentlichen Volk, ja, Nachkommen Jakobs, ja, das Volk Abrahams. Also ich spreche von diesem auserwählten Volk Gottes. Und heute wird es erweitert auf alle Gläubigen. Also nicht nur auf das Volk Israel, das war dort sehr exklusiv, sondern es ist herausgesprungen auf die weltweite Kirche, weltweiten Gläubigen. Und der Gedanke bei Israel war, warum Gott ein Volk auserwählt hat. Er hat ein Volk auserwählt, damit es ein Beispielvolk wird. Also er wollte damals sagen, hey Abraham, aus dir wird große Nachkommenschaft kommen. Und dann kommt das Volk Israel und es soll ein Beispielvolk sein. Israel sollte ein Volk sein, woran die allen Menschen drumherum, woran die Welt erkennen sollte, das ist Gottes Volk. Und so wie das Volk lebt, daran erkennt ihr Reich Gottes. Theorie und Praxis, wenn ihr die Bibel mal gelesen habt, im Alten Testament geht da ein bisschen auseinander, aber der Gedanke Gottes war, Israel soll ein Beispielvolk sein. An Israel sollen die Menschen die Liebe und die Großzügigkeit und die Gnade Gottes erkennen. Das war der Gedanke und die Mission, die Vision von Gott für das Volk Israel, das auserwählte Volk. Und dieser Auftrag hört nicht dann irgendwie auf, sondern der Auftrag gilt auch uns als Gemeinden und uns als Kirche, uns als Ekklesia. Wir sollen ein Beispielvolk sein für die Welt. Die Welt soll an uns erkennen, an die, die hier sitzen, an alle, die heute Morgen in Siegen irgendwo in der Gemeinde sitzen, an alle Gläubigen weltweit sollen die Menschen erkennen, die Liebe und die Gnade Gottes. So wie dieses Volk lebt, so kann Reich Gottes aussehen. Wir hatten letztes Jahr die Predigtserie Kingdom Culture, also die Bergpredigt über die Kultur des Königreichs Gottes. Wie sieht Königreich Gottes aus, wenn wir die Bergpredigt lesen? So, und das soll sich widerspiegeln in unserem als Beispielvolk. Die Menschen sollen an uns erkennen, wow, das ist es, wenn wir über Reich Gottes reden. Das bedeutet es, wenn Gott König ist. Ja, die Letzten werden die Ersten sein. Wir begegnen Feindschaft und Hass, begegnen wir mit Liebe und Gnade. Barmherzigkeit. Und das ist erstmal ein Riesenpotenzial. Und die Kultur des Königreichs ist so getrieft voll Liebe und Barmherzigkeit. Die Kultur des Königreichs Gottes ist voller Reinheit und Heiligkeit. Wenn wir das ganz prägnante Gebot nehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wenig Menschen, wenn wir jetzt nach Siegen in die Innenstadt gehen oder wenn du deine kirchenfremden Menschen fragst mal in deinem Beruf oder wo auch immer und fragst, hey, was hältst du davon? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, ein ganz, ganz kleiner, geringer Prozentsatz würde sagen, das ist Mist. Ich glaube, viele würden sagen, hey, das, wenn wir das leben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Formel des Weltfriedens. Und ich glaube, dass wenn wir das leben, keiner würde sagen, das ist Schwachsinn. Aber das ist die Kultur des Königreichs Gottes. Das ist das, wie wir in dem Reich Gottes leben werden, aber auch leben sollen. Aber was für ein Bild, wenn ich sage, Kirche und Gemeinde soll ein Beispielvolk sein für die Welt. So, das ist immer der Soll-Zustand, ne? Das ist der Auftrag, die Vision, als Jesus diese Bewegung gestartet hat. Und jetzt sind wir aber dem Ist-Zustand. Und wenn wir uns die Kirche und die Gemeinde anschauen, was haben wir die letzten 2000 Jahre getan? Sind wir ein Beispielvolk? Sind wir, wenn wir als Gemeinden allgemein, aber auch jeder Einzelne, als Geschwister, als Gläubige, sind wir ein Beispielvolk, wo Menschen an uns erkennen, wie gut und wie gnädig und wie heilig Gott ist? Ein Begriff wie, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, aber Church Hurt, wo Menschen nicht gute Dinge in Kirche und Gemeinde erlebt haben. Wo Menschen verletzt wurden in Gemeinde, wo Machtmissbrauch war, wo geistlicher Missbrauch war, wo Dinge wirklich verletzt aus Gemeinde und Kirche rauskommen. Gerade Anfang des Jahres ist ein sehr großer Missbrauchsskandal in einer sehr großen und bekannten Freikirche aus den Staaten ans Licht gekommen. Ja. Und das sehr, sehr groß. Ne? Und vielleicht kannst du auch eine Geschichte über diese Church Hurt, über diese die Verletzung von Gemeinde erzählen. Vielleicht hast du selber sowas erfahren. Und wenn wir uns das Bild anschauen, was die Gesellschaft zum Beispiel auch von Freikirchen hält, was die Gesellschaft, gerade auch Medien, über Freikirchen spricht und sagt, dann ist, glaube ich, würde ich sagen, in dem letzten Jahr noch nie so ein großer medialer Angriff gegenüber Freikirchen gewesen wie jetzt. Wöchentlich erscheinen Reportagen über Freikirchen aus Deutschland, die nicht positiv sind, ja, egal ob privater oder öffentlicher Sender. Und das war nicht die Vision von Jesus, als er diese Bewegung startete. Ging gleich eine Bibelstelle oder auch die wir gelesen haben. Das war nicht die Vision, als Jesus gesagt hat, hey Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde, ja, auf dir will ich meine Ekklesia, meine Nachfolger, darauf soll das gegründet sein. Als er das gestartet hat, war das nie die Vision, dass eines Tages Menschen verletzt aus Kirche rausgehen, ja, verletzt aus Gemeinde rausgehen. Oder auch das Bild, was gerade herrscht bei Kirchen, bei Menschen, die nichts mit Gemeinde und Kirche zu tun haben, ist wirklich sehr herausfordernd. Und mein Gebet ist es, dass wir Gemeinden, Kirchen, Christen, christliche Werke, Content Creator wieder ein Beispielvolk werden, woran die Menschen erkennen können, dass Gott die Welt so sehr liebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Kirche verliert an Einfluss in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, liegt es an der Lautstärke oder an der Botschaft, die sie vertritt? Wir leben in einem Land, Deutschland, wo die Kirche einen sehr großen Einfluss hatte. Ja, also wenn wir unser Grundgesetz anschauen, also allein das, wie der Mensch, das Individuum, der Mensch gesehen wird, ist was sehr, sehr Einzigartiges in Deutschland, was aber auch gegründet ist auf der Bibel, was gegründet ist auf einem christlichen Menschenbild, ja, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Ja, das spiegelt sich in unserem Grundgesetz wieder, die Würde des Menschen, erster Artikel, ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dort steht nichts mit Gott, aber allein, dass der Mensch eine Würde hat, kommt aus dem Bild, dass Gott den Menschen schafft zu seinem Ebenbild. Ja, ihm gleich schafft er. Ne? Er hat Würde. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und das ist etwas, was gegründet ist, wo die Kirche Einfluss hatte in diesem Staat. Und ich wollte nicht in einem Land leben oder das missen wollen, wo die Kirche Einfluss hat auf diesen Staat mit dem Bild des Menschen. Die Bibel spricht nur so von Rechten der Frauen. Das war was Revolutionäres, was wir im Neuen Testament lesen, wie die Frau gesehen wird. Die Bibel spricht die Würde der Armen und der Kranken an. Also der Schwache und Arme, Kranke, also das ist wirklich eine Ethik, die daraus entsteht, wo eine Würde abgeleitet wird. Ne? Und das wollte ich nicht missen, in einer Gesellschaft zu leben, die gegründet ist in diesem christlichen Glauben, wo die Kirche Einfluss hatte. Und die erste Gemeinde, wenn wir dann auch in den nächsten Wochen gehen wir dann in die Apostelgeschichte rein. Apostelgeschichte ist so der Start der Kirche. Das ist die erste Gemeinde, die dann gestartet wurde. Aber die trafen sich jeden Montag, also den ersten Tag in der Woche. Dort gab es kein Wochenende. Die haben sich am ersten Tag in der Woche getroffen. Montags, da haben die gearbeitet. Das heißt, die haben sich vor der Arbeit haben sich getroffen. Die haben Hymnen gesungen, also Lieder gesungen. Die haben aus Gottes Wort vorgelesen. Also es war kein Verein, es war keine Institution, es war kein Gebäude irgendwie da, manchmal auch draußen im Freien getroffen oder in Räumen, sondern es war eine Bewegung. Es war ein Movement. Und die Art und Weise, wie die Christen in all den Jahren Gottesdienst feierten, hat sich komplett verändert in den letzten tausenden Jahren, letzten 2000 Jahren. Aber sie verändert sich, ne? Also wie wir heute zum Beispiel hier Gottesdienst feiern, so hätte man vor 100 Jahren, wäre das herausfordernder gewesen, so Gottesdienst zu feiern. Es ist eine Veränderung da, aber nicht von schlecht zu besser, sondern einfach anders. Ja, auch wie man vor 20, 30 Jahren Gottesdienst gefeiert hat, das war einfach anders. Und es wird in 30, 40 Jahren bitte, bitte in der Kirche für Siegen anders sein als heute. Es war nicht besser oder nicht schlechter, sondern es war einfach anders und der Zeit angepasst. Aber was sich nie verändert hat, ist, eine Sache, und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich das nie verändern wird in der Geschichte der Kirche und der Gemeinde. Und zwar das Bekenntnis und die Lehre Jesus. Kyrios Jesus, das kürzeste und bekannteste, populärste frühchristliche Bekenntnis. Kyrios Jesus bedeutet, Jesus ist der Herr. Und das ist auch in der frühen Christenheit, ist das eine provokante Proklamation gewesen, weil Kyrios nicht etwas Geistliches hatte dort. Also Kyrios war auch einfach der Kaiser, war auch Kyrios. Staatsoberhaupt war Kyrios, ja, der Sklavenherr. Also wenn jemand Sklaven besaß, war er der Kyrios, er war der Herr, ja. Aber also ist auch eine politische Proklamation gewesen, wenn die Leute damals gesagt haben im Kaiserreich, wenn sie gesagt haben, Jesus ist der Herr. Und das bedeutet, dass jemand anderes nicht der Herr ist. Das bedeutet, dass der Kaiser nicht der Herr ist. Das bedeutet, dass ganz viele Dinge in meinem Leben nicht der Herr sind, sondern Jesus der Herr ist. Das Bekenntnis darf sich nicht verändern. Es muss immer gleich sein. Es muss dieses Fundament Kyrios Jesus bleiben. Und das Beispiel nochmal, ich habe das vor Anfang des Jahres nicht in der Präsentation, aber auch schon mal gesagt, wo N.T. Wright, ein neutestamentlicher, Bibelwissenschaftler oder Scholar, also Bibelforscher quasi, und der schreibt über Kirche, dass die Kirche ist die Gemeinschaft, in der Menschen zusammenkommen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten, außer der Tatsache, dass sie ein Bekenntnis haben. Jesus ist der Herr. Und das ist Einzigartiges in unserer Gesellschaft. Jede Woche treffen sich Vereine, die treffen sich zum Fußballspielen, die treffen sich zum Bücherlesen, Buchclub, whatever. Oder also jeder hat irgendeine Agenda und irgendwo kommt eine gewisse soziale Schicht, eine ethnische Schicht ja auch zusammen. Aber wir müssen ehrlich sein, hier kommt jeden Sonntag ein Haufen Menschen zusammen, die, wenn wir dieses Bekenntnis nicht hatten, ich habe euch alle lieb, ne? Aber vielleicht hätten wir gar nicht, wir hätten nichts miteinander zu tun gehabt. Das Einzige, was uns verbindet, nicht nur das Einzige, aber das Fundamentale, das Wichtigste, was uns verbindet, warum wir jeden Sonntag hier zusammenkommen, ist, weil wir sagen, Kyrios Jesus, weil Jesus Christus der Herr ist. Das ist was Einzigartiges. Und das ist eine Bewegung, das ist keine Institution, wo wir sagen, hey, komm mit, sondern das ist eine Bewegung, ja. Das ist kein Gebäude, das ist kein Verein irgendwie, sondern es soll eine Bewegung bleiben. Wir haben uns am Anfang schon die Verse angeschaut, welche diese Bewegung vorbereiten. Also, ich habe einmal das Bekenntnis gesagt, Kyrios, Jesus, Jesus Christus ist, Jesus ist der Herr. Und hier ist das Bekenntnis, was Petrus gibt. Was auch, ne, das ist so in der Hälfte des Matthäus-Evangeliums, also ist noch, ne, Petrus war eine Person, das war ein normaler Mensch. Ja, der war ein Fischer, der war kein Gelehrter. Ja, und dieses Bekenntnis, was er gibt, ist bahnbrechend. Und was sehr Großes, was er dort sagt. Ganz schnell lesen wir darüber, aber das ist was ganz Besonderes, was auch hier in dieser Bibelstelle passiert. Weil Jesus diese Bewegung vorbereitet. Also Jesus fragt die Jünger, hey, was sagen die Leute eigentlich über mich? Und sie sagen, hey, du bist Johannes der Täufer, vielleicht habt ihr von dem schon mal gelesen. Oder sie sagen, du bist einer der Propheten, also im Alten Testament Leute, die Propheten, die Gottes Wort weitergegeben haben. Und dann fragt Jesus, hey, was sagt ihr, was haltet ihr, für wen haltet ihr mich eigentlich? Also diese Situation, er läuft und dreht sich um zu seinen 12 Jüngern und sagt so, hey, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Was haltet ihr eigentlich von mir? Hätte auch in die Hose gehen können, ja? Und Petrus, wie aus einer Pistole geschossen, gibt er das Bekenntnis. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der Christus, kommt aus dem Griechischen und bedeutet der versprochene König, der von Gott versprochene König, bedeutet Messias oder Christus. Christus kein Nachname, sondern der Titel Jesu. Und es bedeutet der versprochene, von Gott versprochene König. Und Petrus antwortet das und sagt, du bist der von Gott versprochene König, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist für allein in dieser Zeit, in dem der Situation so provokant, das zu sagen. Aber es ist das Bekenntnis, was er sagt. Er war kein Gelehrter, er war ein ganz normaler Mensch und er gibt dieses Bekenntnis auch, du bist der versprochene König. Und dann antwortet Jesus, darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also du bist gar nicht so klug, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Das soll das nicht nur sagen, sondern Jesus möchte damit sagen, das kommt von einem Erkenntnis. Die Erkenntnis, die vom Vater kommt. Und weiter sagt er, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Warum das? Eigentlich steht hier Petrus, irgendwas, und Felsen Petra. Also weil Petrus eigentlich aus von dem Wort Petra kommt. Und Petra bedeutet Fels. Und deswegen sagt ist dieser Doppellaut. Deswegen ist es so, du bist Petrus. Weil er sagt, hey, du bist der Fels. Und ich werde auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, meine Ekklesia bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Petrus soll der Startschuss sein. Also hier ist eine Vorbereitung. Petrus hat eine ganz besondere Rolle in der Apostelgeschichte. Ja, ist der erste Leiter der Urgemeinde, also der allerersten Gemeinde. Ja, er war der erste Heidenmissionar dann auch. Also er war einer, der die Bewegung mit vorangebracht hat. Und er war dann später in Rom der Leiter der Hauptstadt Gemeinde, also Rom, ne, ist das Zentrum des Römischen Reiches gewesen und er war der Leiter dieser Gemeinde gewesen. Also Petrus hatte eine sehr, sehr wichtige Rolle dort als Vorbereitung, diese Bewegung voranzubringen auch, worauf Jesus seine Gemeinde bauen möchte. Eine Bewegung, und das lesen wir dann auch später, keine Institution, kein Gebäude. Hey, wenn wir Apostelgeschichte in den nächsten Wochen reingehen, lesen wir das wirklich, dass da eine Bewegung ist und kein Gebäude und keine Institution. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen, um den König anzukündigen, das ist der Auftrag, um sein Reich anzukündigen, dass alle Menschen in seinem Ebenbild geschaffen wurden, eine Botschaft bringen, hey, nicht einfach nur, also etwas auch zu proklamieren und eingeladen sind, Anteil an diesem Reich Gottes zu haben. Paulus nennt das ein Kollege Petrus, später ein Apostel Paulus, der schreibt das in den Briefen im Neuen Testament, nennt er das den Leib Christi. gerade im Korintherbrief, aber auch im Römerbrief, nennt er die Gemeinde, die Ekklesia, nicht einfach nur die Gemeinde, sondern er nimmt das Bild von dem Leib Christi. Und wir lesen das auch später dann in der Offenbarung auch, wo die Gemeinde sogar die Braut Christi wird. Das wird eine sehr spannende Predigt über die Braut Christi, dass wir Gemeinde, wir Kirche, die Braut Christi sind. Aber er spricht von einem Leib, der größer ist als die Ortsgemeinde. Er spricht von einem Leib von allen Menschen auf dieser Welt, die dieses Bekenntnis aussprechen, Jesus Christus ist der Herr. Und sie soll ein Beispielvolk sein vor allen Menschen, den Charakter und die Botschaft Gottes erkennen und hören. Und dann in dem letzten Vers 18 sagt er, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Nichts kann diese Bewegung stoppen. Wir sind 2000 Jahre nach diesem Ereignis und wir treffen uns immer noch sonntags hier unter diesem einen Bekenntnis. Es gibt nichts, was diese Bewegung gestoppt hat und stoppen wird in der Zukunft. Und Jesus sagt das vor seiner Kreuzigung, bevor er gestorben ist, bevor er sterben wird und auferstehen wird. Er sagt das quasi vorher und sagt eigentlich, es gibt nichts, Petrus, egal was passiert mit mir, es gibt nichts, was diese Bewegung stoppen wird. Selbst der Tod, selbst wenn ich am Kreuz sterben werde, wird es nicht diese Bewegung aufhalten. Und wisst ihr was, warum ich das so schön finde, dass wir uns an Karfreitag hier treffen, um einen Anbetungsabend zu haben? Hört sich vielleicht, je nachdem wie du geprägt bist, ein bisschen komisch an, aber man spricht bei der Kreuzigung Jesu, sprechen wir von der Thronbesteigung Jesu als König über sein Reich. Das ist herausfordernd, ne? Ein Tod am Kreuz ist die Thronbesteigung. Er wird erhöht. Und das wollen wir feiern. Wir wollen feiern, dass er erhöht wird. Und nicht nur erhöht und nicht nur stirbt am Kreuz, sondern dass er aufersteht von den Toten. Dass er wieder aufersteht von dem Tod, der diese Bewegung nicht aufhalten kann. Und genau das soll der Start sein, dieser Bewegung. Und er redet nicht von einem Gebäude, sage ich nochmal, oder einer Institution, Kirche für Siegen, er redet von einer Bewegung von Nachfolger Jesu. Und vor allem redet er nicht von einem Gebäude, weil ein paar Kapitel später spricht er davon, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Und der Tempel in Jerusalem ist der heiligste Ort für die Juden gewesen auch, ne? Also es war der heiligste Ort, wo sie sagen, hier ist Gott präsent. Und Jesus sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Und damit macht er auch klar eigentlich, dass es kein Gebäude gibt, sondern wir das Gebäude sind. Ihr seid das Gebäude, ihr seid dieser Tempel, der verkündet, dass Gott da ist. Ihr seid Ekklesia und Botschafter Gottes. Und es geht nicht darum, dass wir Leuten irgendwas verkaufen wollen, ja, was ja auch in diesem weltlichen Kontext so ein bisschen erzählt wird bei Reportagen oder von irgendwelchen Leuten in sozialen Medien, wo gesagt wird, wir müssen Leute irgendwie bekehren und, keine Ahnung, auf unsere Seite ziehen. Es geht darum, eine Einladung auszusprechen, ja, wo wir sagen, hey, das ist Reich Gottes, Seligpreisung, Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäus 5, Seligpreisung ist die Einladung in dieses Königreich, wo Jesus ausspricht und sagt, hey, ihr seid eingeladen, ich will euch nichts verkaufen, ihr seid eingeladen, Anteil zu haben an diesem heiligen, vor Liebe, Gnade triefendem Reich Gottes. Ihr seid eingeladen, Anteil haben zu haben davon, ja, und an einem Reich Anteil zu haben, nicht von dieser Welt. Es geht nicht darum, Jesus spricht nicht darum, dass wir in die Politik gehen sollen oder was auch immer, dass Siegen auf einmal christlich geführt wird, sondern es ist ein Reich nicht von dieser Welt, ein himmlisches Reich, ohne Leid, Offenbarung 21 lesen wir es, ohne Tränen, ohne Machtmissbrauch, ohne üble Nachrede, ohne Beleidigung, voller Demut und Liebe, ohne Tod. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, du bist ein Teil von etwas Größerem. Auch wenn man sich ganz schnell irgendwie klein fühlt in dieser Welt, mit seinen Werten, mit seinen Dingen, die ihm irgendwie wichtig sind, du bist ein Teil von etwas Größerem. Es geschieht etwas Besonderes, wenn Gott seine Kinder ruft, die Ekklesia. Und auch wir als Kirche für Siegen, wir wollen auch nicht irgendwie unser Ding machen und dass wir jeden Sonntag einfach unser Ding machen als Kirche für Siegen, sondern auch wir dürfen ein Teil von etwas Größerem hier in Siegen sein, mit allen anderen Kirchen und Gemeinden zusammen. Wir wollen keinen Wettkampf untereinander, sondern ein gegenseitiges Anfeuern und Ermutigen haben. Damit Siegen bekannt wird als Stadt leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, die ihr Umfeld lebensverändernd prägen. Und das wollen wir tun, das ist unser Gebet als Kirche, aber es, wo wir auch andere Kirchen und Gemeinden anfeuern wollen, dass wir diese gleiche Vision haben und sagen wollen, dafür soll Siegen bekannt werden auch. Und egal wie verschieden wir auch sind, in der Art der Anbetung, der Predigt, des Gebäudes, hey, Siegen hat super viele Gemeinden, was auch sehr gut ist, aber in der ganzen Unterschiedlichkeit, in der Unterschiedlichkeit auch von mancher theologischer Ansichten, solange eines klar ist, ja, solange eine Sache klar ist unter uns, Kirchen und Gemeinden in Siegen, in der ganzen Unterschiedlichkeit sollte immer klar sein, Jesus ist der Herr, der König des Reiches Gottes und der Sohn des lebendigen Gottes. Er wurde Mensch und starb leibhaftig, um uns von der Macht der Sünde und des Todes zu befreien. Zum Abschluss möchte ich dir drei Punkte mitgeben. Das war jetzt die Einleitung, jetzt kommt die Drei-Punkte-Predigt. Nein, ich möchte dir drei Punkte heute mitgeben in den Sonntag rein und in die nächsten Wochen und auch in diese Predigtserie mit rein. Punkt 1, bete für deine Kirche. Hey, wenn du heute zum ersten Mal da bist und du bist zu Besuch da, schaust jetzt einfach nur an und du bist irgendwo in einer anderen Gemeinde, bete für deine Gemeinde, bete für deine Kirche. Wenn du Teil der Kirche für Siegen bist, hey, bete für die Kirche für Siegen. Damit wir nie vergessen, wer ist Jesus für uns. Und ich möchte auch sagen, wenn du vielleicht auf der Suche bist nach einer guten Gemeinde, und ich kann dir auch sagen, wie du so einen Filter, wie du herausfindest, was eine gute Gemeinde ausmacht. Und eine gute Gemeinde macht genau dieses Bekenntnis aus, wo das Kreuz in der Mitte steht und genau dieses Bekenntnis da ist, Kyrios Jesus. Und das ist eine gute Gemeinde. Und wenn du merkst, da ist ein Gottesdienst, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht, perfekt. Den Fokus auf die Person und das Bekenntnis nicht zu verlieren. In allem, was wir tun. Hey, wir wollen keine Institutionen, aber wir müssen ehrlich sein, wir haben trotzdem strategische Dinge, die wir einfach planen müssen, ja, und schauen müssen, wer arbeitet womit und was brauchen wir für Dinge. Das gehört dazu, aber dass wir in allem nie vergessen, dieses Bekenntnis und die Person im Mittelpunkt zu halten. Und der zweite Punkt, betet für die Leitung und Pastoren. In deiner Kirche, wenn du Teil der Kirche für Siegen bist, bete für uns als Leitung und für mich als Pastor. Weil alle Machtmissbrauch, alle Dinge, die irgendwie, wo Pastoren fallen und von denen kriegt man gar nichts mit, manche verschwinden einfach. Auch im deutschen Raum gibt's Pastoren, die einfach verschwinden. Ja. Und keiner von denen hat am Anfang gesagt, als er seinen Dienst gestartet hat, hat gesagt, ja, das mache ich 5 Jahre und dann fange ich eine Affäre an. Und dann habe ich das und das. So, keiner hätte das jemals gesagt. Und trotzdem ist dieser Beruf so angefochten und so herausfordernd. Ich bete wirklich für euch, für die Leitung und für Pastoren zu beten. Und dass sowas auch in Siegen oder in Deutschland und auf der Welt nicht weiter passiert, wo Machtmissbrauch da ist, wo geistlicher Missbrauch da ist und wo, ja, genau, wo wirklich diese Botschaft gepredigt wird und die Menschen geschützt wird. Betet für eure Leitung und Pastoren. Der dritte Punkt, wer ist Jesus für dich? Vielleicht bist du auch in Gemeinde aufgewachsen und kommst hier irgendwie so mit. Wer ist Jesus Christus für dich? Ja, wir haben diesen Alpha-Kurs, den wir jetzt anbieten. Und der ist auch für dich, wenn du schon Jahrzehnte in der Gemeinde bist, aber irgendwie so richtig den Fokus verloren hast und nicht richtig weißt, wer ist denn eigentlich Jesus für mich? Ich habe mit 23 Jahren das allererste Mal gehört, warum Jesus überhaupt am Kreuz sterben musste. 23 Jahre. Ich hatte keine Ahnung. Vielleicht weißt du auch nicht, warum er sterben musste. Ja, um unsere Sünden zu vergeben. Was bedeutet das denn? Kannst du das Evangelium jemandem erzählen, der jetzt auf dich zukommt? Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn du es nicht kannst, aber mach dich auf die Suche, herauszufinden, wer ist Jesus für dich? Und vielleicht, ja, wer ist Jesus für dich? Ist er dieser Kyrios Jesus? herauszufinden und auf sich auf die Reise zu machen, wie Jesus für dich ist. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort nochmal. Ich danke dir auch, dass du in diesem der Reise auch, in diesem Prozess auch herauszufinden, wer du bist, gnädig bist, liebevoll bist. Du lässt dich finden von jedem. Und ich bete auch für Menschen, die heute Morgen, für dich, der du heute Morgen hier sitzt und du dieses Kyrios Jesus nicht aussprechen, noch nie ausgesprochen hast und noch nie proklamiert hast, dass Jesus dein Herr sein soll. Dann bete ich, dass Jesus, dass du ihr begegnest, auch heute, dass du dich ihr offenbarst in einem Gespräch, in einem Gottesdienst, heute den Sonntag über, dass du Zeichen sendest, mit ihm sprichst, ihm begegnest. Dass er erfahren darf und erkennen darf von dir persönlich, was bedeutet, dass du Herr bist. Wie Petrus, der es keine menschliche Weisheit, Klugheit war, die das Bekenntnis hervorgebracht hat, sondern vom Vater kam. Eine Begegnung mit dir, dem Heiligen Geist auch. Und ich bete, dass du heute Morgen ja, dich wirklich ausgießen lässt, heute Morgen hier. Dass wir neu erfahren dürfen, erleben dürfen, wer du bist auch. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum 100. Mal, vielleicht nach 15, 20 Jahren mal wieder neu herausfinden, Jesus, wer bist du eigentlich? Wie sieht dein Reich aus? Was hast du mit mir vor? Und danke, dass du uns in dieser Liebe und Gnade immer wieder neu begegnen möchtest. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.